Hier sind die Berufslotsen. Alles rund um Beruf, Berufung und Entwicklung für berufserfahrene Leader und Experten. Wir besprechen Themen, die dir berufliche Orientierung geben und betrachten ganzheitlich, wie du deine Karriere in Einklang mit deinen Zielen und deiner Vision vorantreibst, damit du Sinn und Erfüllung in deiner Arbeit findest. Und jetzt viel Spaß mit den Berufslotsen. In unserer heutigen Episode unterhalten sich Thomas und ich über das Thema Schlüsselpartner. Was ist das? Wer ist das? Und wie gehen wir damit um?
Ja, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Hallo Björn.
Hallo Thomas. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch ein herzliches Willkommen von mir.
Ja Björn, wir setzen heute unsere Serie fort zum Thema Business Model U. Und wir haben ja in den letzten Folgen bereits einiges darüber erzählt, über das Wertangebot, über Schlüsselaktivitäten und Schlüsselressourcen. Und diese Folge wollen wir uns das Thema bzw. den Baustein Schlüsselpartner vornehmen.
Richtig. Schlüsselpartner ist ein wichtiges Thema. Es geht hier darum, wer hilft dir, deinen Job zu machen. Das Business Model U ist ja eine Sichtweise, wie man sich selbst als Geschäftsmodell versteht, um seinen Job zu erfüllen, um seine Arbeit zu verrichten. Mhm. Und die einzelnen Punkte, die Thomas gerade erwähnte, die sind ja Schwerpunkt, also das sind die einzelnen Aspekte, die uns helfen, die wir definieren müssen und mit denen wir arbeiten können, wenn wir uns als Geschäftsmodell verstehen.
Da wehren sich manche Leute dagegen, dass sie sich selber so als Geschäftsmodell verstehen müssen. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber im Kern geht es wahrscheinlich drum, ja.
Genau. Und letzten Endes ist ja das Selbstverständnis oder die Art und Weise, es ist nur eine Methodik, um sich an ändernde Rahmenbedingungen anzupassen.
Und ich denke natürlich in Zeiten, wo sich Jobprofile verändern, wo jeden Tag neue Berufe entstehen und alte oder altgediente sterben, ist wahrscheinlich so das normale Bild der Karriere, dass man so als aufsteigende Leiter oder als aufsteigende Treppe sieht oder visualisieren könnte, eigentlich das Falsche. Wir müssen eigentlich kontinuierlich in einem Neuerfindungsprozess sein. Wir müssen kontinuierlich in einem Standortbestimmungsprozess sein, wenn wir uns an diese Entwicklungen anpassen wollen. Und dieses unternehmerische Modell ist wahrscheinlich die bessere Metapher dafür.
Ja, es ist einfach ein Modell, was es uns als Personen, die sich im Berufsleben befinden, ermöglicht, schnell zu analysieren, wenn sich die Begleitumstände geändert haben, ja, und uns Mittel an die Hand gibt, uns an die geänderten Zustände anzupassen.
Genau so sehe ich das auch. Und ich denke, was natürlich durch die Hintertüre reinkommt, ist auch ein wenig eine andere Philosophie. Also ich habe ja immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Leute bzw. Personen, die einen Job ausfüllen, sich primär als Erlediger des Jobs und nicht als Bedürfnis bzw. Problemlöser ihrer Kunden betrachten. Und ja, indem man das jetzt ganz radikal aus Kundensicht aufzieht oder aus Kundensicht betrachtet, kommt der Kunde ins Spiel und das eigene Wertangebot wird klarer unter Umständen.
Ja, es ist so, man geht durch das Modell weg vom traditionellen statischen Berufsbild. Wenn wir uns überlegen, in der Vergangenheit war es ja oft so, wir haben uns sehr stark über unseren Beruf oder unser Berufsbild, was wir mit uns rumtragen, definiert. Und Das war ein statisches Bild. Wenn ich ein Controller, ein Financial Controller war, dann hatte ich das Bild des Financial Controllers und das hat sich nicht geändert. Ich habe mich mehr oder weniger in diese Position des Financial Controllers reingedacht und habe mich da dem angepasst, was ich mir unter dem Financial Controller vorgestellt habe. Und das bricht das Business Model U oder das persönliche Geschäftsmodell, wie es auf Deutsch heißt, das bricht das auf. Und da, wie du schon sagtest, sind natürlich insbesondere die Kunden wichtig. Und Kunden, um das nur noch mal ganz klar zu rücken, Kunden sind diejenigen, für die wir unsere Schlüsselaktivitäten ausführen.
Genau, und die dann in der einen oder anderen Form im Sinne eines Wertangebots davon profitieren. Ich habe übrigens vor kurzem mal mich bei einer Recherche mit dem Thema Outplacement auseinandergesetzt.
Ja.
Und habe dann festgestellt, was ich lange nicht wusste, dass das eigentlich ein Instrument war, also dieses Begleiten von Führungskräften in Kündigungsprozessen, um sie zu einer neuen Stelle zu führen, vom US-Militär. Und man kann sich vorstellen, dass die Karriereberatung, die da auch teilweise seinen Ausgang fand, das waren weitaus statischere Karriereentwicklungsmodelle als die wir heute finden, oder?
Ach so, das wusste ich gar nicht. Ich kenne das Outplacement auch wirklich nur aus unserem Unternehmens-Corporate-Kontext.
Genau, das war damals war eine Antwort des US-Militärs auf die vielfältigen oder auf die große Menge von Offizieren aus der US-Armee, die nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich ohne Lohn und Brot waren, weil man weitaus weniger von ihnen gebraucht hat. Deshalb wurde damals das Outplacement eingeführt, oder?
Ah, verstehe.
Okay. Ja, und diese Karrierepfade sind natürlich ganz andere, wie sie heute sind. Ja, also wir sind in dynamischeren Zeiten und deshalb zurück zum Business Model U.
Und zum Schlüsselpartner und zu unseren Schlüsselpartnern. Wer sind denn unsere Schlüsselpartner?
Ich definiere es meistens so, dass Schlüsselpartner im Grunde alle jene Institutionen, Firmen, Einzelpersonen sind, die uns dabei unterstützen, für unsere Kunden Wert zu generieren. Und wenn man so wie ich selbstständig am Markt unterwegs ist, dann weiß man ja auch, dass es nicht immer sinnvoll ist, alles selber zu tun. Mhm. Also wenn ich so eine Wertschöpfungskette hernehme, von der Akquise bis zur Dienstleistungserbringung, dann wäre es in den seltensten Fällen sinnvoll, wenn ich alles tun würde von A bis Z. Es gibt Leute, die können Dinge besser, leichter, schneller und sind billiger wahrscheinlich.
Mir fällt da ein Beispiel ein, ja, wenn ich zum Beispiel gut im Präsentieren bin. Ja, und wie das, ich hab Kollegen, die sind wirklich gut im Präsentieren, die sich aber sehr schwer getan haben mit den neuen Präsentationsanforderungen, die wir jetzt auch in der Corona-Krise oder während der Corona-Zeit hatten, ja, die sich einfach mit den technischen Gegebenheiten, die Online-Präsentationen verlangen, nicht gut auskannten. Und dadurch eigentlich ihren ganzen Vorteil, dass sie wirklich exzellente Präsentatoren waren, verspielt haben. Mhm. Ich habe da wirklich ein paar ziemlich unterdurchschnittliche Präsentationen gesehen, die auch ganz sicherlich nicht den gewünschten Zweck erfüllt haben. Da fällt mir insbesondere eben einer ein, ja. Der hat das dann wirklich ganz clever gemacht. Der hat sich dazu einen Spezialisten aus der IT geholt, der diese Instrumente sehr, sehr gut bedienen konnte und hat ihn genutzt, um die Technik die Technik unter Kontrolle zu bringen, während er sich auf das, was er wirklich gut kann, nämlich das Präsentieren, konzentriert hat.
Mhm. Und damit natürlich einen deutlich besseren Benefit wahrscheinlich für sein Auditorium oder seine Zuhörerschaft
Richtig.
Generiert hat, oder? Mhm.
Ja, es war wirklich es sind dann wirklich exzellente Online-Präsentationen geworden.
Genau. Also mir fällt da ja immer dieses Zitat von John Donne ein, so, kein Mensch ist eine Insel.
Ja.
Aber wir tendieren das irgendwie auch im Berufsleben zu verwechseln. Wir definieren uns so als oft als Einzelkämpfer, obwohl wir eigentlich gar keinen Wert alleine generieren können.
Teilweise, wenn wir Dinge alleine machen, ja, generieren wir eigentlich, vernichten wir eigentlich Wert, ja. Es ist ja so, wir müssen uns erst zuerst mal bewusst sein, wer sind denn eigentlich unsere Schlüsselpartner im beruflichen Umfeld? Und da sehe ich immer, da empfinde ich, dass viele Leute da ein viel zu kleines und viel zu geschlossenes Denken an den Tag legen. Ja, wiederum, ich habe mit einer Kollegin zusammengearbeitet. Die hat, das weiß ich noch, weil da wirklich fast ein ganz großer Fehler passiert wäre. Wir haben Administrationsleute, die uns unterstützen, wenn es um Vertragserstellungen geht. Ja, wer es nicht weiß, ich bin im Human Resources tätig, als Human Resources Business Partner. Und wir gehen wenn es um neue Positionen geht, gehen wir mit diesen Menschen in Verhandlungen und schauen, dass der Vertrag nachher sauber ausgehandelt ist und für alle Seiten akzeptabel ist. Und dann geben wir das weg an Leute im Admin-Bereich und die erstellen dann das eigentliche Vertragsdokument. Ich hatte eine Kollegin, die hat das eben nicht gemacht, und dadurch entstand wirkliche, sie hat das nicht oft gemacht, sie hat das einfach einmal gemacht, und hat gesagt, sie wartet jetzt nicht drauf, bis die Admin-Leute ihr das durchgearbeitet haben. Sie hat das selber gemacht und das Resultat war, sie hat zwei extrem wichtige Komponenten, nämlich das Grundgehalt und das Zielgehalt verwechselt. Ja, das hat sie nicht verwechselt, aber sie wusste eben nicht genau, wo wird was im Vertrag eingetragen. Und wir hätten fast einen Vertrag mit einem sicherlich 20% zu viel Gehalt rausgegeben.
Wäre ja gut für den Kandidaten gewesen.
Das wäre sicherlich gut für den Kandidaten gewesen, aber das hätte katastrophale Folgen haben können, ja. Wenn die Kollegen mitbekommen, dass ein Neueinsteiger 25% mehr verdient und vielleicht über weniger Erfahrung verfügt, ja, mal abgesehen von den extra Kosten, die dadurch entstehen. Ja. Also deswegen, wie soll ich das sagen? Man sollte sich schon ziemlich gut bewusst machen, wer sind eigentlich meine Schlüsselpartner, um meine Tätigkeit gut auszuführen.
Und was mir auffällt, ist jetzt ja, dass die Menge der Schlüsselpartner beziehungsweise die Möglichkeiten, die man hinsichtlich neuer Schlüsselpartner hat, auch in Zeiten des Internets natürlich drastisch zugenommen haben. Also ich denke daran, dass ich seit längerem mit virtuellen Assistenten arbeite und diese virtuellen Assistenten eigentlich von überall auf dieser Welt Aufgaben für mich erledigen können, weil ich mit ihnen halt übers Internet verbunden bin, die mich teilweise zwischen 10 und 15 € in der Stunde kosten. Also wenn man diesen Baustein der Schlüsselpartner so sieht, dann merkt man, dass man eigentlich da sich viel Ressourcen auch zu kaufen könnte, auch als Arbeitnehmer, die es früher nicht gab, die man früher unmöglich die Möglichkeit hatte, die sich zu erschließen.
Wie funktioniert das mit einem virtuellen Assistenten? Vielleicht kannst du da noch mal zwei, drei Worte zu sagen.
Also es gibt da mittlerweile eine Unmenge von Agenturen, die virtuelle Assistenten, das sind Leute, die primär übers Internet tätig sind, vermitteln, die für unterschiedliche Themen stehen, wie zum Beispiel Online-Marketing, Adressrecherche, Data Mining, andere Geschichten im die halt übers Internet primär zu machen sind. Und die werden dann einfach vermittelt und ich versuche dann, es gibt natürlich Regeln, wie man gut mit denen zusammenarbeitet. Man muss denen in der Regel ganz genau sagen, was man erwartet, was die Ergebnisse sind. Und dann machen sich die an die Arbeit. Und während du bei Swarovski und ich in meinem eigenen Homeoffice sitze, macht vielleicht eine Dame aus Mexiko eine Excel-Liste, wo sie die Daten aus dem Internet holt. Und wenn ich am Abend beim Abendbrot mit meiner Partnerin sitze, kommt ein E-Mail rein mit der Excel-Liste, mit Entscheidern und so weiter für meine Marketing-Kampagne, die ich dann vielleicht nächste Woche starten möchte. Und da habe ich keine Minute Arbeit investiert.
Und du hattest eben jemand, der diese Aufgaben zuverlässig erledigt, ja, der entweder eben besser ist als du oder günstiger ist als du.
Genau. Und der die Dinge einfach in der Regel viel mehr Erfahrung hat mit diesen Dingen, mit Suchmaschinen und so weiter und so fort.
Ja, ich sehe das auch. Es ist auch hin und wieder mit Spezialthemen. Da muss man sich einfach das Know-how dazu kaufen, ja, weil wenn man da jetzt einen Spezialisten hat, der das schon mehrfach gemacht hat, dann macht er nicht die Anfängerfehler. Dagegen, wenn ich es selber in die Hand nehme zum ersten Mal und da auch viel und ich damit auch viel viel Schaden anrichten kann, ja, dann bin ich oftmals eben gut beraten, das an eine Person abzugeben, die diese Erfahrung verfügt und die ein besseres Ergebnis liefern kann, als wenn ich das selbst mache.
In den meisten Fällen, ja.
Ja.
Genau.
Na gut, jetzt haben wir uns ja schon mal angeschaut, was sind eigentlich Schlüsselpartner? Vielleicht können wir uns ja mal anschauen, was sind denn typische Schlüsselpartner?
Wenn wir uns jetzt das Unternehmen anschauen, sind das in der Regel oft einfach Leute, die dir zuarbeiten.
Ja, also wenn ich jetzt eine Führungskraft bin, könnten das meine Mitarbeiter sein oder Kollegen sein, die in irgendwelchen Support-Funktionen sind, in irgendwelchen Stabsstellen, die mit denen man einfach eng zusammenarbeitet.
Aber in deinem Fall sind es wahrscheinlich auch Personalberatungsunternehmen. Wenn du für dein Unternehmen einen Suchauftrag nach einer neuen Position nach außen gibst. Oder es sind vielleicht Trainingsanbieter, die interne Schulungen durchführen. Es können Outplacement-Berater sein, die, wenn leider eine Kündigung ansteht, Leute in eine neue Position begleiten, beispielsweise. Oder? Das sind alles eigentlich Schlüsselpartner.
Richtig, ja. Also mit Schlüsselpartnern hat man, da gibt es eine ganz große Bandbreite. Es schließt natürlich selbst Personen ein, die im, was man immer so schön das Netzwerk nennt, die sich im persönlichen Netzwerk befinden, ja, die einem wichtige Informationen liefern können, die für einen Einschätzungen machen können. Es können aber auch Mentoren sein, die einen auf dem eigenen Karriereweg ein wenig unterstützen.
Die Ehefrau.
Ganz genau, ja. Ja, also auch die Partner, die Lebenspartner, Ehepartner können das sein, die einen mal wieder andere Perspektiven aufzeigen, ja, die es schaffen, einen aus dem Trott des täglichen Arbeitens im Unternehmen rausziehen.
Genau, das sind Schlüsselpartner.
Jetzt müssen wir uns natürlich ein bisschen Gedanken machen, wie bauen wir die Beziehungen mit diesen Schlüsselpartnern gut auf?
Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Natürlich macht es in der Regel wenig Sinn, dann auf Schlüsselpartner zuzugreifen, wenn man sie seit Jahren nicht gepflegt hat, oder? Also ich denke, die meisten Leute arbeiten mittlerweile im Berufsumfeld mit Netzwerken wie Xing, LinkedIn und ähnlichen Social-Media-Instrumenten, die einem natürlich ermöglichen, Dienstleister zu finden, Ressourcen zu finden. im Unternehmen und außerhalb des Unternehmens.
Wenn du mit deinen Klienten arbeitest und du dich mit ihnen um die Schlüsselpartner kümmerst, wie gehst du da vor? Was sind da so die Punkte, die du mit deinen Klienten angehst?
Ja, was ich oft mache, und da muss man natürlich dazu sagen, ich bewege mich ja oft in dem Bereich, wo ich zum größten Teil mit Leuten arbeite, die entweder in einen Job hinein wollen oder einen Wechsel vollziehen möchten von einer Aufgabe in eine andere. Und da finde ich es oft sinnvoll, so ein Inventar zu machen. Eine Inventur der gesamten Personen zu erstellen, die man meinetwegen seit seinem Kindergarten, die sich angesammelt haben, im eigenen Netzwerklager sozusagen. Oft kommen die Leute dann drauf, dass das Leute sind, die in Positionen sind, die man dann unter Umständen über Xing und LinkedIn auch wieder findet, die einem weiterhelfen können. Die vielleicht für Jobsuche relevant sind oder die hinsichtlich eines Projektes konsultiert werden können, etc. etc. Das finde ich oft ein sinnvoller Schritt.
Ich sehe das auch außerhalb des Suchprozesses der beruflichen Neuorientierung, sehe ich auch diesen ersten Schritt für Leute, die jetzt in einer Tätigkeit sind, in einer Stelle sind, in einem Job sind, sehe ich auch diese Identifikation der Schlüsselpartner als allerersten wichtigen Schritt an, ja, dass man mal Inventar nimmt, mal schaut, mit wem interagiere ich und unterstützen mich diese Leute und mit wem sollte ich interagieren? Und vielleicht auch, mit wem sollte ich nicht mehr interagieren? Ja, es gibt ja auch Beziehungen, die trotzdem gehalten werden, die auch negativen Einfluss auf mich haben.
Ja, durchaus.
Mit wem könnte ich eigentlich meine Beziehung abbrechen?
Wer kostet Energie? Wer kostet mich vielleicht mehr Energie, als er mir bringt?
Genau. Ja, das ist natürlich eine Idee, die man sich auch, die man auch machen muss. Ja. Der nächste Punkt, den ich für sehr wichtig erachte, ist, dass wir die Beziehungen warm halten. Ja. Und das bedeutet auch, dass wir uns gelegentlich die Zeit nehmen, uns die Liste anschauen und mal überlegen, mit wem habe ich eigentlich schon länger nicht mehr gesprochen? Ja, wen könnte ich mal zum Mittagessen in die Kantine einladen und einfach da auch ein bisschen strategisch vorgehen, um sich Mitarbeiter, mit denen man oder Kollegen, mit denen, auf die man baut, im Falle eines Falles, ja, dass man sich da auch wirklich die Beziehung warm hält.
Das muss man wahrscheinlich wirklich ganz bewusst pflegen. Das sind ja meistens so, wie würde Stephen Covey sagen, so Quadrant-2-Aktivitäten. Dinge, die wichtig, aber nicht dringend sind, die immer zuerst über die Klinge springen.
Ja, richtig, genau. Die sich aber nachher bitterböse rächen können.
Genau, ja. Also es gibt ja diesen ein bisschen schnoddrigen Satz, Kontakte schaden nur den Leuten, die keine haben, oder?
Richtig,
genau. Bei Schlüsselpartnern ist es dasselbe.
Richtig, ja. Und ich meine, letzten Endes sind Schlüsselpartner auch Kontakte in dem Sinne dieser Aussage.
Ja. Und natürlich ist es so, dass natürlich auch Kunden zu Schlüsselpartnern werden können und umgekehrt. Das heißt, ich hätte nicht zum ersten Mal, wo ich erlebt habe, dass jemand dann irgendwann entweder bei einem Kunden angefangen hat oder halt sonst in irgendeiner Form in die Beziehung positiv genützt hat. Ja.
Vielleicht der letzte Tipp, wenn es um Beziehungspflege geht, ist, dass man, wenn man Erfolg hat, wenn man mit seinen Schlüsselpartnern gut zusammenarbeitet, dass man dann auch nicht den Erfolg selbst einheimst, sondern so viel wie möglich auch an die Schlüsselpartner weitergibt. Mhm. Insbesondere, wenn es eben dort Lorbeeren zu verteilen gibt, ja, dass man da auch wirklich schaut, dass man die Leute, die einem dabei geholfen haben, diesen Erfolg zu realisieren, auch ins Rampenlicht rückt.
Das passiert ja leider Gottes oft nicht. Ich glaube, dann verliert man auch Schlüsselpartner, wenn man das nicht tut. Ja? Sollte man der die Ehre kriegen, dem sie auch gebührt.
Ja, damit sind wir dann eigentlich schon wieder fast am Schluss unserer Episode. Thomas, du hattest einen Spruch eben schon mal erwähnt. Kein Mensch ist eine Insel. Was bedeutet der für dich?
Also im Endeffekt bedeutet der für mich, dass man dass wir einfach in systemischen Realitäten leben. Das heißt, dass wir einfach im Grunde oft nicht berücksichtigen, dass wir ein Unmengen von Leuten da sind, die dafür verantwortlich sind oder mitverantwortlich sind, dass ich erfolgreich agieren kann.
Ja.
Das würde uns einerseits Möglichkeiten geben und andererseits würde es uns vielleicht ein bisschen demütiger machen.
Genau, ja. Echter Mehrwert entsteht nur, wenn du dich auf das konzentrierst, in was du herausragend bist. Und für alles andere musst du andere Leute finden, die darin herausragend sind, ja, die dich dabei unterstützen können.
Hast du wieder mal schön abgerundet zum Schluss.
Und mit diesen Schlussworten möchten wir uns von euch, lieben Hörern, für diese Episode verabschieden.
Tschüss, liebe Hörer und Hörerinnen. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. In unserer nächsten Episode geht es um das Thema die realistische berufliche Kosten-Nutzen-Rechnung. Was gibst du? Was bekommst du? Wir würden uns sehr freuen, euch auch hier wieder begrüßen zu dürfen. Wir hoffen, euch hat diese Episode von den Berufslotsen gefallen. Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Und ihr findet uns auf LinkedIn oder unter www.berufslotsen.com. Wir freuen uns drauf, dich bald wieder als Gast bei Die Berufslotsen begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute!